Herzlich willkommen zum Podcast Resonanz. Junge Stimmen inspiriert Kinder- und Jugendchöre leiten. Mein Name ist Gudrun Gierschall, ich bin Musikerin, Kinder- und Jugendchorleiterin und Mitarbeiterin beim Staats- und Domchor an der Universität der Künste Berlin. Und in diesem Podcast dreht sich alles rund um stimmpädagogisch und lerntheoretisch fundiertes Singen mit jungen Stimmen und beziehungsstarke Kinder- und Jugendchorarbeit. Schön, dass du hier bist. In dieser Folge spreche ich mit der Chorleiterin und Psychologin Eva Speth über die Kunst des Leitens. Wir sprechen darüber, was gute Führung eigentlich auszeichnet und warum Beziehungsarbeit das Fundament einer guten Führung ist. Außerdem sprechen wir darüber, wie wir Führung nicht als Machtinstrument, sondern als Kunst betrachten können und wie wir uns eigentlich unseres eigenen Führungsstils bewusster werden können. Eva Speth ist, wie gesagt, Chorleiterin und Psychologin. Sie arbeitet als Chorleiterin bei der Singakademie zu Berlin und gestaltet auch diverse spartenübergreifende Musikprojekte mit. Sie ist Lehrbeauftragte an der Musikhochschule in Rostock für Kinderstimmbildung und Kinderchorleitung und sie ist eben auch als studierte und diplomierte Psychologin klinisch tätig und hat eine eigene Praxis für psychologische Beratung und Supervision, gerade für Menschen, die in Führungskontexten im musikalischen Bereich tätig sind, also für Chorleiterinnen und Chorleiter, für Dirigentinnen und Dirigenten. Ich finde es ein super schönes Gespräch geworden und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei. Also liebe Eva, ich freue mich total, dass du heute hier bist und wir über die Kunst des Leitens sprechen. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, weil du auch diesen Blick auf dieses Thema so vielfältig uns geben kannst, weil du ja aus der Chorleitung kommst und gleichzeitig mit dem anderen Bein total fest in der Psychologie steckst und dich von so diesen vielen verschiedenen Perspektiven mit diesem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt hast. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr auf unser Gespräch und vielleicht nimmst du uns einfach kurz mit und sagst einmal, wer bist du eigentlich, wofür stehst du, was macht deine Arbeit aus?
Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann, Gudrun. Ich freue mich sehr, in deinem Podcast mit dabei sein zu dürfen. Du hast ja schon gesagt, also ich bin ja Chorleiterin und Psychologin. Wer bist du? Das ist natürlich eine ganz steile Frage. Zumindest arbeitstechnisch kann ich es beantworten. Ich habe schon sehr, sehr lange ganz großes Interesse an der Kunst des Leitens. Ich empfinde gute Leitung als was ganz Besonderes. Ich finde, das ist schon so eine richtige Kunst, wenn wir jemanden treffen, der uns richtig gut anleitet. Und da ist es jetzt egal, ob das in der Musik ist oder in irgendwo anderem. Ich finde, das hat immer was Wohltuendes, was ganz Erfrischendes. Man fühlt sich sicher und auch gleichzeitig so frei. Also die Gedanken können sich fokussieren plötzlich auf etwas, was uns interessiert. Und so ein Gefühl voller Vertrauen eigentlich, wenn man gut angeleitet wird. Dann, wer bist du? Ich bin natürlich jemand, der dahingehend auch schon viel Erfahrungen gesammelt hat, wie alle, die sich viel in Gruppen bewegen, und habe da dann auch Beobachtungen gemacht. Also ich bin eine Person, die gerne beobachtet und schaut, wie jemand anleitet. Und ich sehe da die unterschiedlichsten Leitungsstile und das ist jetzt wirklich so angefangen, dass man irgendwann ja als Kind anfängt, wie leiten mich hier eigentlich meine Eltern an. Dann aber auch in der Schule gab es ja die verschiedensten Lehrer und man hat sich viel darüber unterhalten, der kommt rein und dann läuft so und die kommt rein, dann läuft so, dann in Schule, Orchester und da war ich immer wieder davon fasziniert. Also ich bin eine Person, die gerne beobachtet tatsächlich. Und dann ist da immer die Frage, also wie tritt jemand vor die Gruppe und wie macht das dann genau? Also wir kennen das so jetzt so als Beispiel, ne? Die eine Person kommt einfach rein und sagt so die ersten Sätze und plötzlich sortiert sich alles und alle sind gebannt und sagen, okay, dann steigen wir da mal mit ein und machen plötzlich mit und irgendwie läuft der Laden. Und dann gibt's aber die gleiche Person, die eigentlich inhaltlich das Gleiche sagt. Also wir fangen jetzt an und jetzt geht's los. Aber de facto breitet sich eher Unruhe aus und alle sind so ein bisschen desorientiert. Und dann im nächsten Schritt bin ich jemand, der das dann angefangen hat zu analysieren. Ist doch spannend. Aber woran liegt denn das eigentlich? Der gleiche Inhalt, der gesagt wird, gleiche Frage wird gestellt. Und dann habe ich angefangen, natürlich auch im Studium dann später so professioneller zu analysieren. Also ich habe dann auch eine Ausbildung gemacht in professioneller Gruppenleitung, in der sogenannten themenzentrierten Interaktion. Da beschäftigt man sich darum, so was macht gute Leitung aus, was macht eine gute Gruppe aus. Also einmal die Leitung wird untersucht, was die tun kann, und dann aber auch, was Aufgabe und Verantwortung von Gruppen sind. Und da lernt man eben zu beobachten, zu analysieren und dann so vorsichtige Vermutungen eben zu stellen, so diagnostisch unterwegs zu sein. Und das ist auch dann so der nächste Schritt. Also ich bin auch jemand, der gerne so vermutet, vielleicht es liegt daran.
Eva, du sprichst ja immer von der Kunst des Leitens. Warum ist Leiten für dich eine Kunst?
Also ich glaube oder stehe dafür, dass gute Leitung eine Kunst ist. Und das kommt von Können, Begabung. Also manche Menschen sind einfach unglaublich begabt im Leiten. Und das Zweite, aber das finde ich so sehr wichtig, ist, dass dieses gute Leitung aber auch erlernbar ist. Also wir können es lernen, gut zu leiten. Und dass es da wie so eine Art professionelle Ausbildung auch braucht. Es gibt so viel gruppendynamisches Wissen. Wir wissen so viel aus der Persönlichkeitspsychologie. Wir kennen verschiedene Führungsstile. Und es geht darum, die Zusammenhänge zwischen diesen Komponenten zu verstehen. Und dann können wir nämlich bewusst und nicht nur so unbewusst, sondern bewusst Einfluss nehmen auf bessere Proben. Wir können auf die Konzentration im Raum, auf die Motivation im Raum und vor allem auch auf die Musik, also so hohen Einfluss damit nehmen. Und wir können Störungen bearbeiten, müssen nicht erst Konflikte oder schon gar keine Krisen irgendwie aushandeln. Also sie können präventiv abgewendet werden. Und dabei ist mir ganz wichtig, wir brauchen unterschiedliche Chorleiterinnen und Chorleiter. Wir brauchen die Leisen, die Ruhigen, die Bedachten, die Konzentrierten, die Charismatischen, die Lebendigen, die leicht Grummeligen oder was auch immer. Also wir brauchen so Unterschiedlichkeiten, weil das ist es ja auch, was die Musik dann irgendwie so bereichert. Also weg von so einer Idee von einer Art, wie man es tun kann, hinzu, was passt zu mir? Was passt zu mir denn? Wie bin ich denn drauf? Wie möchte ich es machen? Wenn das gelingen kann, so einen eigenen individuellen Führungsstil herauszuarbeiten, das kann man durch Reflexion und durch die Stärkung der eigenen Persönlichkeit.
Ja, da sind wir eigentlich schon total mitten im Thema. Und diese Situation, die habe ich sofort vor Augen, die du beschreibst. So, kommt jemand rein, sagt zwei Sätze und es sortiert sich. Kommt jemand anders rein, sagt zwei Sätze und es gibt gar keine Veränderung im Raum oder sogar eine Verstärkung dieser Unruhe und dieses diffusen Chaos. Und kannst du uns da vielleicht helfen? Was sind die Parameter, die Führung gelingen lassen? Oder was ist gesunde, gute Führung? Gibt es da irgendwas, was man da festhalten kann, was es so ein bisschen greifbarer macht?
Ja, also wenn wir überlegen, was ist gesunde Führung, dann landet man relativ schnell bei diesem Begriff Autorität. Natürliche Autorität hat die Person und deswegen klappt das bei ihr. Oder was man auch in Verbindung damit gerne sagt, ist ja, die ist einfach so eine charismatische Person, ist klar, dass der Laden läuft. Wenn man es so mal genau nimmt, ist eine natürliche Autorität, also eine Autorität, die hat man nicht einfach so, sondern die erarbeitet man sich. Und die wird einem ja erstmal verliehen. Man hat erstmal die Rolle, ein Amt zugeschrieben, eine Funktion. Ich arbeite hier als die und die Chorleitung. Und dann geht es darum, um die Beziehung zu kämpfen zu diesem Chor. Also ein Beziehungsangebot erstmal zu machen und sich das zu erarbeiten. Nicht davon ausgehen erstmal so, das ist jetzt so, weil ich hier jetzt die Chorleiterin bin und deshalb müssen mir jetzt alle folgen, sondern nein, ich muss diese Kinder, die vor mir sind und Jugendliche, mit denen gilt es jetzt, in Beziehung zu treten. Und das muss ich mir Stück für Stück erarbeiten, dass die ein Vertrauen haben. So, wie kommt man da jetzt hin? Erstmal so auf so einer Verhaltensebene kann man sagen, es gibt so Dinge wie Ziele setzen, klar formulieren, Rückinformationen, also immer so nachhaken. Nee, Moment mal, das, was ich gerade gehört habe, das entspricht noch nicht dem, was ich gerade hören wollte oder wie ich es mir vorstelle. Nochmal das. Also so dieses Nachhaken ist auch ziemlich wichtig. Also nicht in Beliebigkeit irgendetwas vorleben, sondern sagen, nee, wir wollen es wirklich wissen, wir wollen es genau machen. Dann, dass man Ideen gibt darüber hinaus, wofür dieses Stück gut ist und so weiter. Spannender wird es natürlich gerade so, wenn wir sagen, ja, wie komme ich denn hin, dass die Gruppe also mir vertraut? Ne? Wie spüren die das, dass ich ihnen Vertrauen auch selber schenke? Dass ich respektvoll mit ihnen umgehe? Dass ich empathisch bin, Verständnis zeige für ihre Situation, mich eindenken kann in ihre Situation. Das ist ganz häufig etwas, woran man wirklich arbeiten kann. Also sich vorstellen, wie empfinden die das gerade? Also das nennt man mentalisieren, also sich vorstellen, wie der andere denkt. Und ich glaube, je mehr man sich so Autorität selber erarbeitet hat, desto ein besseres Gespür bekommt man dafür, was die Gruppe gerade bewegt. Und die einfachste Möglichkeit ist ja manchmal einfach zu fragen. Was ist denn gerade los? Gib mir mal kurz, ich muss wissen, sind alle müde heute oder gefällt euch das Stück nicht? Was ist gerade los? Und ich finde das immer so erfrischend, wenn die einfach sagen, ja, wir proben es gerade schon zum 5000. Mal. Und manchmal merke ich, ups, stimmt, ich habe die Pause vergessen. Ich probiere jetzt schon wirklich über eine halbe Stunde. Das passt zu der Altersgruppe überhaupt nicht, so lange an diesem Stück zu proben, zum Beispiel. Ne? So, schnell Szenenwechsel. Dann sage ich, okay, aber dann morgen, Leute, weil die Aufgabe bleibt ja. Manchmal ist es aber auch zu sagen, ja, Leute, ich muss euch jetzt leider frustrieren. Wir haben schon letzte Woche an dieser Stelle geprobt, vorletzte Woche. Jetzt müssen wir diese Woche ran. Und es klappt halt nicht. Und es liegt meines Erachtens daran, dass gerade so eine Unruhe ist. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir es jetzt zweimal richtig hintereinander machen und alle mit ihrem Fokus bei mir sind, dann klappt die Sache. Das heißt, in dieser Ansage liegt ja auch schon ganz viel Vision davon, dass ich mir vorstellen kann, wenn die jetzt zweimal wirklich das mal konzentriert machen, dann könnte das Ding auch laufen. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann muss man wieder überlegen, könnte es sein, dass das Stück zu schwer ist? Dann ermattet die Gruppe auch. Also das heißt auch da wieder beobachten, analysieren, eine vorsichtige Vermutung anstellen, die überprüfen und dann eine neue Handlung anleiten.
Ja, da sind schon so viele spannende Gedanken drin. Und da geht es ja auch in dem, was du beschreibst, darum, wie du sagst, diese Vision zu haben und eben immer wieder neu zu entscheiden, gehe ich jetzt ein auf die Gruppe und sage, ja, Mensch, das war jetzt einfach zu lang, ihr seid schon so müde, wir machen jetzt was anderes oder wir machen eine Pause. Aber gute Führung bedeutet ja auch, manchmal die Gruppe durch einen Widerstand hindurch zu führen, mit Unterstützung, nicht, also ohne in eine Konfrontation zu gehen und zu sagen, aber ich sage jetzt, wir machen es trotzdem noch dreimal und wenn es nicht klappt, machen wir es halt noch zehnmal. Also nicht sozusagen mit dieser Energie, sondern sagen, wisst ihr was, das ist echt wichtig und ich glaube, wir können es einfach schaffen, wenn wir uns jetzt alle richtig viel Mühe geben oder so. Also einfach dieses, unseren Sängerinnen und Sängern eine Erfahrung zu schenken, die sie nicht von alleine sich erobern würden, wenn da nicht die Gruppe und die Leitung ist, die sagt, komm und wir machen es jetzt trotzdem und gehen da durch. Und wir wissen ja selber, dass es eben uns auch oft nicht gelingt, alleine einen bestimmten Gipfel zu erreichen, sondern dass eben uns die Unterstützung hilft oder die Anleitung von jemand von außen, der sagt, und jetzt machst du es trotzdem und gehst durch den Widerstand durch und wie gut fühlt es sich auch an. Also ich glaube, Leitung heißt einerseits in diesem Dialog zu sein und auch den anderen zu spüren und auf den einzugehen und gleichzeitig auch ihm oder ihr zu helfen, eine Erfahrung zu machen und einen Widerstand zu überwinden, den er oder sie vielleicht nicht alleine schaffen würde. Würdest du da so mitgehen?
Ja, also auf jeden Fall. Also eine Leitungsperson hat ja einen Wissensvorsprung. Und den sollte sie sich auch erarbeiten, also diese fachliche Kompetenz, ne? Und da gehört ja bei einem Chorleiterin ganz schön viel dazu. Also das heißt, es ist eine musikalische Kompetenz, eine technische Kompetenz, muss gut organisiert sein. Also es sind schon so viele Dinge, die man sich da schon, worin man wirklich viel Wissen angehäuft hat und auch Techniken. Und diesen Wissensvorsprung, den sollte man gut nutzen, um die Kinder und Jugendlichen gut anzuleiten. Also das ist etwas, was definitiv mit dazugehört. Und dann gehört dazu, dass es natürlich klar ist, dass es hier um eine Beziehungsarbeit geht. Also ich muss wissen, dass ich zwar diesen Wissensvorsprung habe, aber ich das jetzt nicht ausnutze und mich das jetzt darüber erhöhe, sondern die Kinder mitnehme auf diesen Weg, sagen, wisst ihr, jetzt kommt eine Stelle, die musste ich auch erstmal knacken. Hört euch das mal an, das ist harmonisch wirklich nicht ohne. Das ist auch jetzt hier ganz, ganz, ganz besonders. Das heißt, ich nehme die mit und sage, ich bin auch mal diesen Weg gegangen. Und als leitende Person gibt's quasi immer dieses Spannungsfeld zwischen, ich kann zu viel machen, zu viel helfen, sodass die SängerInnen unmündig werden und sich nur noch dranhängen und dann an der anderen Seite dann irgendwie, also nicht zu viel machen, sondern viel zu wenig unterstützen. Ne? Und beides sorgt für Frustration.
Ja, also wenn wir über das Thema, du nennst es ja so schön, gesunde Autorität, oder? Das war, glaube ich, deine Formulierung. Darüber sprechen, dann gibt es natürlich auch die andere Form Autorität zu leben. Und vielleicht hilft es manchmal, so eine Klarheit zu gewinnen, was eine gesunde Autorität ist, wenn wir vielleicht nochmal die Grenzen ein bisschen besser verstehen. Wann kippt es in eine destruktive oder gewaltvolle Autorität, die vielleicht nicht mehr das ist, was wir eben haben wollen.
Ja, zur gesunden Autorität. Also das zeichnet sich schon aus, dass es so eine Art transparentes Regelwerk gibt. Ne? So was kann man hier bringen, was nicht. Ne? So die Normen sind irgendwie klar und explizit, sodass zum Gelingen dieser Geschichte hier alle hier in Verantwortung sind. Also ich muss meinen Job machen als Leitung, das heißt, ich muss vorbereitet sein, ich muss eine Idee haben oder auch Formate anbieten, zu sagen, nee, ihr bereitet was vor zum Beispiel, aber ich muss trotzdem irgendwie so den Rahmen setzen. Und ihr habt die Verantwortung, dass ihr kommt und dass ihr mir eure Aufmerksamkeit schenkt und so weiter. Dann finde ich, zeichnet auch immer aus, dass man keine Angst haben muss vor klaren Ansagen. Also ich weiß, wie belastbar eine Beziehung ist. Das ist ja auch immer, man fühlt sich sicher und da kann man auch mal was sagen und sagen, Leute, ich finde es so ist nicht in Ordnung. Und wenn ich weiß, es fällt auf eine gesunde Beziehung, dann geht das ja auch. Dann kann man auch mal sagen, so nicht oder so. Und es gibt auch klare Grenzen, die sie verstehen. Also mit was kann man zu mir kommen, mit was nicht oder was ist verträglich hier in diesem Raum. Also dass man auch über Konflikte sprechen kann. Also dass es da nicht eine Tür gibt, die zu ist, sondern dass sowas besprochen werden kann ohne, und das finde ich wichtig, ohne dass man vernichtet wird. Also es ist immer wieder interessant in den Fortbildungen und Seminaren, wenn so Geschichten erzählt werden, da kann man ja ganze Abende damit füllen, in was für absurden Situationen mal in Chor- oder in Orchestermitgliedschaften, was man da so alles erlebt hat. Und da kommen immer wieder so Geschichten raus, wo einfach gesagt wird, und dann habe ich mich da gewehrt und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich dann vernichtet wurde oder ich bin aus dem Chor direkt rausgeflogen und so weiter. Also das Entscheidende ist sozusagen, dass etwas angesprochen werden kann und auch so ein Konflikt ausgehalten werden kann. So, das finde ich ganz wichtig. Und dass man so vorlebt auch, dass manche Dinge nicht so ganz aufgelöst werden können. Also so eine gewisse, sagt man immer, Ambiguitätstoleranz, also dass Ambivalenzen ausgehalten werden können. Also dass manchmal einfach auch nicht so ein nur gut oder nur schlecht da ist. Also ich finde, das zeichnet auch so eine Autoritäten aus, dass sie auch manchmal so Situationen gut aushalten können, die nicht eindeutig geklärt werden können. Und wenn man das jetzt alles so nimmt, ergibt sich eigentlich relativ schnell, was denn eigentlich so eine destruktive Situation ist. Und die haben wir ja alle vor Augen, weil wir die sowieso alle gar nicht sein wollen und davon leider noch viel zu viel auf der Welt gibt. Also autoritäre Systeme dienen, also da ist jetzt das autoritär anstatt Autorität sein, ne? Die autoritären Systeme, die werden sehr beengend. Herrschsüchtig, das sind alles so Synonyme dafür. Willkür wird unglaublich gelebt. Ich ernenne dich jetzt, weil du mir so gut folgst und dich nicht, weil du mir nicht folgst. Es ist immer so eine unterdrückende Atmosphäre. Ja, es wird so bedingungsloses Volk, eine Volkschaft sozusagen erfordert. So, das zeichnet eigentlich autoritäre Systeme aus. Also all das, was worüber wir vorher gesprochen haben, das ist eigentlich nicht möglich.
Ja. Und eben auch dieses Freund-Feind-Schema ist, glaube ich, auch so vielleicht so ein Aspekt, wo ja das auch drin steckt, was du gerade angesprochen hast, zu sagen, ich kann halt Konflikte aushalten in einem gesunden System und es kann eben auch Situationen geben, die nicht in Harmonie komplett aufgelöst werden können. Und auch das ist in Ordnung. Das ist ja etwas, was wir gesellschaftlich lernen dürfen und was hier auch geübt werden kann in so einem Kontext und was wir ja so oft sehen in der Welt, dass das genau das ja nicht gelingt. Auszuhalten, dass jemand anders denkt und anders ist und dass ich den jetzt nicht unbedingt in meine Welt komplett reinholen kann, aber dass wir trotzdem miteinander sprechen können und das irgendwie so stehen lassen können. Also das, ja, das ist schon ein bewegender Gedanke.
Ja, und was ich da so ein sehr gutes Beispiel finde, ist, dass ich es auch erlaube, dass mich jemand nicht mag. Das ist gerade so von Kindern und Jugendlichen, wenn man das spürt, die findet mich einfach nicht sympathisch oder der kann mich einfach nicht leiden. Das ist auch viel im Schulkontext natürlich, wo es Muss-Gruppen gibt. Immer, wo es Muss-Gruppen gibt, gibt es auch jemanden, der einen sozusagen nicht so spannend findet. Das ist gerade für Menschen, die charismatisch führen, sehr, sehr schwer auszuhalten. Also da geht es ja gerade darum, dass alle an meinen Lippen kleben und alle das toll finden, was ich mache. Und wenn da so zwei Energieflaschen irgendwie, ich nenne es jetzt mal so, irgendwie da sitzen, also so wird das empfunden dann und sieht die, wenn ich die sehe, dann machen die mich wahnsinnig. Und so weiter. Da so denk, ja, warum eigentlich? Also auszuhalten, dass jemand eben mich nicht gut findet. Und manchmal gibt es ja auch so, dass die einfach nicht nur nicht da sitzen und mich nicht mögen, sondern dass sie auch aktiv sozusagen meine Probe torpedieren, so dagegen sind und auch das selber nicht aushalten. Na, ich muss hier sein, finde das doof. Oder auch in Nicht-Muss-Gruppen. Na, ich bin hier und ich will eigentlich das machen, aber die leitet mich so und so an, es gefällt mir nicht und so. Und dann fangen die ja auch, also brauchen Kinder ja so ein Ventil. Als Erwachsener kann man sich einfach schnell abmelden, aber als Kind kann man das nicht so schnell. Und muss man irgendwie anfangen, da so richtig Dampf abzulassen in der Probe. Und ich finde es da manchmal so richtig hilfreich, auch mit den Kindern dann zu sprechen und zu sagen, hör mal zu, das ist jetzt die Chorstufe so und so. Ich schätze, wenn du gut mitmachst, bist du hier noch ein halbes Jahr oder so. Ich bin deine Leiterin hier in diesem Kontext. Jetzt müssen wir irgendwie einen Deal finden, weil für mich ist nicht okay, dass du die Probe so und so beeinflusst. Ich halte es aber natürlich, also du musst mich überhaupt nicht mögen. sondern ich biete dir nur an, dass du weiterkommst in die nächste Chorstufe zum Beispiel. Ja, und das finde ich einfach so hilfreich. Ich habe damit so gute Erfahrungen, also so eine Entlastung für das Kind. Wenn es weiß, muss sie jetzt nicht in eine Gefolgschaft kommen oder sowas. Also das jetzt nur als Beispiel aus meiner Praxis. Mhm.
Du hast jetzt gerade den Begriff charismatischer Führungsstil angesprochen. Kann man so verschiedene Führungsstile definieren, die man vielleicht zuordnen kann? Oder ist das jetzt zu pauschalisieren? Weil es hilft vielleicht auch ein bisschen zu sehen, es gibt halt so ein Spektrum an verschiedenen Führungsstilen. Es gibt ja jetzt nicht den einen Führungsstil, wie es jetzt alle richtig machen, sondern man muss ja auch den finden, der zu der eigenen Persönlichkeit passt und zu den eigenen Werten und so weiter. Und vielleicht hilft es, wenn man da so ein bisschen so einen Horizont hat. Was gibt es eigentlich für Führungsstile und vielleicht wo verorte ich mich da?
Also DirigentInnen bewegen sich in der Regel so auf einem Kontinuum zwischen so einem autoritären Führungsstil, das ist nicht mit einem autoritären Charakter, aber der quasi von oben herab alle Entscheidungen trifft, hin zu einem kooperativen Führungsstil. Zwischen den beiden würde ich sagen, bewegen sich die meisten Chorleiterinnen und Chorleiter und sie beziehen auch aus den allen irgendwie so ihre inneren Leitbilder. Also wir haben von überall her ja irgendwie Ideen und machen uns einen eigenen Mix so zusammen, wie wir selbst führen. Und was man schon so ein bisschen, man kann so Tendenzen bei sich feststellen und es gibt auch immer mehr Bewegungen, gerade so demokratische Orchester oder der Intelligent Choir, die überlegen ja, wie kann man Partizipation erweitern? Also vom autoritären Führungsstil an sagt man, gibt's gar keine Partizipation von den anderen, die sollen einfach Material sein, die sollen spielen und ich entscheide alles von oben herab. Jegliche Entscheidungsgewalt liegt bei mir. Und je mehr ich Richtung kooperativ gehe, desto mehr sozusagen steigt die Partizipation. Und ich finde das ganz toll, dass es so unterschiedliche Arten gibt und auch immer mehr Bewegungen, die sich überlegen, na, wie kann ich eigentlich die Partizipation in meinem Chor steigern? Wie kann ich das Mitspracherecht und die Partizipation erhöhen?
Also wenn man da jetzt so ein bisschen in diesem Kontinuum denkt, dann hat wahrscheinlich jeder irgendwie so ein Gefühl, wo er oder sie sich bisschen verortet fühlen. Und alleine dieses Thema ins Bewusstsein zu holen, hilft ja auch nochmal kurz zu reflektieren, habe ich meine Art zu leiten erstmal so ein bisschen unbewusst, hat sich das entwickelt aus meinen Prägungen und möchte ich wirklich so leiten oder habe ich eigentlich andere Ideale oder so? Ich glaube, sowas passiert ja auch, dass das irgendwie hilft, einfach sich da so ein bisschen mehr Bewusstsein zu erobern und dadurch bestimmte Muster, die man erworben hat, zu reflektieren und dann eben eventuell auch zu verändern. Und ich würde behaupten, jeder, der eine Gruppe geleitet hat und leitet, kommt in Situationen, in denen irgendwelche unbewussten Muster mal so anspringen, weil man sich in einer bedrohlichen Situation fühlt. Und damit ist ja bedrohlich, ist ja eine Situation, wenn ich zum Beispiel nicht gehört werde, wenn meine Autorität nicht respektiert wird oder nicht wahrgenommen wird, die Gruppe mir die nicht verleiht, vielleicht so in der Form. Und dafür kann es ja ganz unterschiedliche Gründe geben. Kann auch einfach nur sein, alle sind gerade völlig durch den Wind und irgendwie fertig von der Schule und es gab die Zeitumstellung oder was auch immer und alle sind super unkonzentriert. Und ich habe mir aber was vorgenommen und mein Plan geht nicht auf. Und dann bin ich gestresst. Und man sagt ja mal so, es gibt sozusagen diese drei Grundreaktionsmuster auf Bedrohung: Fight, Flight oder Freeze. Also der eine erstarrt und weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Die Flucht ist mäßig möglich, weil man kann den Raum nicht verlassen. Und die dritte Möglichkeit ist halt Fight. Also ich fange an rumzuschreien, Strafen zu verhängen, Konsequenzen anzudrohen und so weiter. Vielleicht hast du da erstens vielleicht eine Reflexion quasi, was sind da die Vorgänge, die eigentlich in uns passieren als Leitende? Und eben auch, was sind die Möglichkeiten, so eigene Muster zu durchbrechen in solchen Situationen?
Genau, da war jetzt viel drin. Also ich fange jetzt mal von hinten an. Und zwar nochmal so ganz konkret, was mache ich denn jetzt eigentlich in solchen Situationen? Wie verfalle ich nicht in so Verhaltensmuster, die ich an mir gar nicht mag? Also erstmal, wie entstehen die? Die entstehen immer dann, wenn irgendwie eine Drucksituation da ist. Und zwar, da muss irgendetwas also so bedroht sein, also irgendeins meiner Grundbedürfnisse. Es gibt so einen Psychologen, Klaus Grawe heißt der, der spricht von so Grundbedürfnissen und der sagt, wenn unser Selbstwert zum Beispiel in Gefahr ist und der Selbstwert bedroht ist, dann geht's los in uns. Weil es geht immer darum, dass ich doch meinen Selbstwert schütze. Und das ist auch ein Grundbedürfnis von dir, dass ich sicher bin und auch, dass ich sogar noch, dass ich meinen Selbstwert auch sogar erhöhen kann. Also das ist eigentlich so das Ziel. Dann ist ein zweites Grundbedürfnis, und ich möchte einfach Lustgewinn haben und ich möchte Unlust vermeiden. Wenn es mir einfach, also wenn hier in der Gruppensituation einfach nichts ist, woran ich mich irgendwie erfreuen kann und ich möchte dieses Gefühl von Unlust nicht spüren. Das ist ein unangenehmes und es gehört zu den Grundbedürfnissen. Wenn ich die Orientierung verliere, das mag ich auch überhaupt gar nicht. Wenn ich einfach nicht mehr weiß, wenn ich die Kontrolle verliere, dann komme ich auch unter Druck. Und wenn ich merke, die Beziehung hier ist irgendwie in Gefahr. Ne, wenn Bindung und Beziehung nicht gewährleistet sind, ich brauche gegenseitig sich bestätigende Beziehungen. Das kennt jeder, wenn er in einer Gruppe ist und man leitet eine Fortbildung ein und man merkt, wir kommen einfach nicht in Kontakt. Oh, das fühlt sich so unangenehm an. Also wenn die Bestätigung auch fehlt, ne, so das, was wir hier machen, macht Sinn. Also alles, wenn diese Grundbedürfnisse in irgendeiner Form irgendwie in Gefahr sind, dann fangen wir an, nervös zu werden. Und das schüttet erstmal ganz schön viel Stress. Also wir werden gestresst. Und dann verfallen wir in der Regel in das, was wir eben ganz früh gelernt haben, wie wir mit solchen Situationen umgehen. Das ist eine ganz frühe Erfahrung, wie wir in Stresssituationen umgehen. Konnten Eltern Stress aushalten? Wie wurde damit umgegangen? Da liegen ganz viele biografische Erfahrungen, auch später in Schule und später ja in der Adoleszenz und so weiter, spielt eine Rolle, wie wir Stress verarbeiten und wie wir damit umgehen. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass wir darüber nachdenken, weil häufig kommen zu mir Klientinnen in die Praxis, Chorleiterinnen, und sagen, ja, immer und immer wieder komme ich in die und die Situation. Und ich habe gedacht, am Anfang liegt am Chor, dann habe ich den Chor gewechselt, jetzt habe ich irgendwie den dritten, vierten Chor und ich komme schon wieder in diese Situation, dass ich so handle. Was ist denn da, woher kommt denn das? Und manchmal, meistens gibt es eine Ahnung und dann muss man sich überlegen, ja, wie kommt man da raus?
Ja, vielleicht kannst du ein konkretes Beispiel einmal geben. Das macht es ja immer so greifbar für die Hörerinnen und Hörer.
Also der Klassiker ist, das Konzert steht an und es läuft einfach nicht gut. Und alle werden nervös, ist erst als erstes ich, dass die Aufführung nicht gut wird. Und da ist ja mein Selbstwert dann als Chorleiterin total in Gefahr, weil ich stehe in der Verantwortung, dass ich jetzt irgendwie 4 Monate lang was erprobt habe mit den Kindern. Die sind irgendwie, die Eltern kommen und so weiter. Und die wollen jetzt das Ergebnis sehen. Und das Ergebnis ist bis jetzt irgendwie noch ein völliges Fragezeichen. Da komme ich richtig unter Druck. Also da ist mein Selbstwert in Gefahr. Dann probe ich zum 1000. Mal die Stellen. Die Kinder empfinden sehr viel Unlust dabei, fühlen sich auch bedroht, die merken meine Nervosität und dann fange ich an irgendwie jetzt aber und los und so weiter. Und wenn man dann manchmal so in die Reflexionsphase geht, sieht man auch so, naja, also für das Projekt 4 Monate, wie war denn das mit der Planung? Wann wurde denn das erste Mal so eine Art, sagen wir mal, Zwischenaufführung geplant und so weiter. Also da liegt ganz viel auch schon, was man vorab eigentlich abwenden könnte, so in so einer Nachreflexion, dass es erst gar nicht erst zu so einem großen Druckaufbau kommt. Und das andere ist, einfach da auch in die Selbstreflexion zu gehen, es bringt jetzt nichts, wenn ich die Kinder noch zusätzlich nervös mache.
Also wenn ich mir jetzt so konkret so eine Situation vorstelle, was auch immer im Raum passiert, sagen wir, ich habe eben einen Probenplan, ein Konzert vor mir und ich habe mir was vorgenommen und ich kann das aus unterschiedlichen Gründen nicht realisieren, weil, sagen wir, ganz viel Unruhe im Raum ist und bestimmte Störfaktoren da sind, die mir sozusagen das Gefühl geben, ich werde hier nicht gehört und ich kann meine Vision quasi hier jetzt gerade überhaupt nicht in die Realität bringen. Und dann kennt ja jeder dieses Gefühl in sich, so jetzt entsteht der Stress in mir, diese Nervosität, die du ja auch gerade beschrieben hast. Und dann gibt es irgendwann in diesem Moment, da entsteht einfach so ein Reizreaktionsschema und das läuft wie so automatisiert ab. Und danach denke ich, das war jetzt vielleicht nicht so eine richtig tolle Reaktion. Das war jetzt nicht konstruktiv und nicht beziehungsorientiert und auch nicht hilfreich. Und eigentlich war es mein eigener Stress. Gibt es vielleicht eine Technik oder ein Tipp oder so, wie man dieses Reizreaktionsschema für sich durchbrechen kann, um so ein bisschen mehr Bewusstheit da reinzukriegen und vielleicht für sich so ein anderes Handlungsspektrum zu eröffnen, dass man sagt, okay, ich bin hier unter Stress. Oft ist das ja auch allein diese Wahrnehmung, was gerade in mir passiert, was mir neue Möglichkeiten eröffnet, oder? Wie würdest du das sehen?
Ja, also da gibt's natürlich einiges, was man tun kann. Ich fange mal so mit dem präventiven Teil an. Also ich finde ganz wichtig, Dinge gut zu planen und sich einfach vorzubereiten, wie gewisse Prozesse ablaufen in so einer Probenphase. Und da ist es immer günstig, so eine Art Sparing-Partner zu haben. Manchmal, sagen wir mal, haben wir die Tendenz, ja auch so in der Leitung irgendwie zu viel in zu kurzer Zeit zu wollen. Und das mit jemanden, Kolleginnen und Kollegen zu besprechen, sag mal, findest du den Plan hier realistisch? Und so, dass man sich da irgendwie wie so jemand an die Seite nimmt, mit dem man so Dinge gern bespricht oder so Dinge plant. Dann gibt es so, ist auch immer wieder wichtig, so eine Selbstfürsorge. Also immer wieder auch auf sich zu schauen, was brauche ich, um diese Proben gut machen zu können. Also dass man selber in so einen sich selbst beruhigenden Modus auch kommt. Dann, dass der Chor auch mitbestimmen kann. Also zum Beispiel, wenn man gerade so gegen Ende vergisst man die Pausen. Die werden dann plötzlich weggekürzt, weil man denkt, man könnte in den 10 Minuten noch irgendwas proben. Und da ist es irgendwie schön zu sagen, so, heute haben wir Generalprobe. Wer achtet auf die Pause aus dem Chor? Braucht 2, die auf die Zeit achten. Wir haben ein straffes Programm, aber dass man die zum Beispiel nicht vergisst, weil die Pause dient mir, dass ich nochmal kurz reflektieren kann, was ist wirklich wichtig. Die Pause brauchen die Kinder, weil es geht nicht anders. Also es ist auch für die wichtig, da dabei zu sein. Also zum Beispiel sowas. Ne? Dann, wenn man sagt, nee, wir müssen jetzt hier gerade durchziehen, dass man sich dann das den Kindern auch erklärt. Wir ziehen deshalb jetzt durch und ihr macht das gut und dass wir machen das deshalb, damit es auch nochmal besser wird. Also sie mitnehmen in die Gedanken, auch in die Stresssituation. Leute, wenn das jetzt hier gerade so läuft, frage ich mich, wie wir das morgen aufhören sollen. Es wird nicht gehen. Wir sind den Weg noch nicht einmal gegangen und ihr blödelt rum bei der Aufstellung. Es wird so nicht funktionieren. Und dann aber auch die Fähigkeit, Dinge sein zu lassen, zu merken, ich will da zu viel gerade und es geht nicht. Muss ich nächstes Mal besser planen, wenn ich das will, und einfach lassen können. Ich glaube, das ist ganz schwierig. Das fällt mir selber auch immer oft schwer, von so einer Idee fix ablassen zu können und zu merken, nee, da würde ich jetzt wirklich über die Grenzen von den anderen gehen und das werfen die mir, glaube ich, nachher vor. Manchmal gibt es den anderen Fall, dass man was durchzieht. Ich erinnere mich an unser Jazzfest-Projekt Gudrun mit voller Freude. Das war ein Projekt, um es jetzt auch für die Hörerinnen und Hörer irgendwie zu beschreiben, da waren wir uns nicht sicher, wie das bei den Kindern ankommt. Die Musik war ihnen vollkommen fremd, es war sehr schwer, es war schwierig erstmal so in der Umsetzung und eigentlich fast bis zur Aufführung fanden die Kinder auch die Musik überhaupt nicht ansprechend. Und dann wir haben die durchgezogen und immer wieder gesagt, wartet die Aufführung ab. Und nach der Aufführung kam so eine unglaubliche Freude und so, wir waren so stolz und haben so einen Bildungszuwachs bekommen, eine ganz andere Form, Art der Musik kennengelernt und ja, die hören jetzt anders Radio, wenn sie es hören und so weiter. Das war wirklich eine tolle Erfahrung auch da. Häufig entstehen so Sachen, wenn es schon so ein bisschen krisenhaft ist. Also wenn wir schon so in einer Krise sind, so richtig echte Krisen gibt es selten. Die sind eher die Ausnahme. Aber wir warten häufig viel zu lange, damit uns Lösungen auszudenken. Also wir übersehen Störungen, dann übersehen wir Konflikte, die eigentlich längst im Raum sind und dann wundern wir uns, dass es zu einer Krise kommt. Und das ist wirklich immer schade. Also häufig kommen eben Leute zu mir, die schon in der Krise stecken und man muss einfach wissen, in der Krise ist unsere Handlungsfähigkeit am geringsten und unser Ohnmachtsgefühl am allergrößten. Und deshalb werbe ich so dafür, eigentlich frühzeitig sich Supervision einfach als Element in meinem Alltag einzubauen, einmal im Monat, alle zwei Monate, um einfach immer zu gucken, auf die Störungen wachsam zu sein, weil Störungen kann man so gut klären. Da sind alle Parteien eigentlich noch so froh, wenn man es abwenden kann. Und auch Konflikte kann man klären, ne? Da muss man schon ein bisschen mehr ackern, aber da hat man noch so viel Handlungsmöglichkeiten. Es gibt noch nicht so richtig Fronten und es ist noch nicht so verhärtet und wir fühlen uns auch noch nicht so ohnmächtig. Und ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass wir so einen großen Respekt haben davor, einfache Störungen auf eine Art anzusprechen, wo da gibt es irgendwie eine große Scheu. Ja.
Ja, vielleicht ist das Wort ein bisschen unaufgeregter, da auch so zu interagieren oder da das wahrzunehmen. Denn vielleicht, ich denke, manchmal sind wir auch so in der Vorstellung davon geleitet, dass wir denken, es müsste alles störungsfrei und ohne Widerstände eigentlich laufen und sind dann davon irgendwie irritiert, wenn das dann nicht passiert oder so. Und also mir zum Beispiel hilft es auch einfach, so eine Klarheit darüber zu haben, dass ja Konflikte und Widerstände auch zum Leben dazugehören und auch zu den Entwicklungsaufgaben der Kinder gehören. Dass ja nicht das Ziel sein kann, einer Gesellschaft lauter junge Menschen heranwachsen zu lassen, die immer nur genau das machen, was ich gerade gut finde, oder das Verhalten zu zeigen, was gerade total angepasst und konstruktiv ist. Natürlich brauchen wir als Gruppe erstmal eine konstruktive Energie und so weiter, das ist ja unbenommen. Aber dass jemand auch mal sagt, aber ich finde es hier richtig doof und gerade total langweilig, das nicht gleich so total persönlich zu nehmen, sondern auch zu sagen, okay, auch diese Stimme kann es geben und es ist auch gut, dass irgendjemand auch mal irgendwie eine andere Meinung hat oder etwas in den Widerstand zu etwas geht, was gerade dem alle anderen folgen, dass ich das ein bisschen weniger dramatisch, bedrohlich gleich wahrnehme, sondern irgendwie ja ein bisschen unaufgeregter damit umgehe und das manchmal vielleicht mir hilft, aus so einer Vogelperspektive einmal kurz zu gucken und zu sagen, okay, ja, da ist ein Widerstand da und ist auch okay. Und jetzt können wir ins Gespräch kommen oder schauen, wie finden wir eine Lösung oder dann machst du da mal eine Pause oder was auch immer, das einfach nicht gleich so bedrohlich wahrzunehmen. Und wir wissen ja, dass wir eigentlich in einer Leistungsgesellschaft leben, die einfach über viele, viele Jahrzehnte so geprägt ist. Und gleichzeitig gibt es irgendwie, würde ich sagen, ja so einen kollektiven Schmerz und so eine Sehnsucht, dass wir eben nicht geliebt werden für unsere Leistung, sondern Liebe und Anerkennung erfahren einfach nur dafür, dass wir sind. Und dafür gibt's ja ein steigendes Bewusstsein, würde ich sagen, auch in der Pädagogik und in der Erziehung. Und da sind immer so die Schlagwörter bindungsorientierte Erziehung, bedürfnisorientierte Erziehung, die versucht da auch mit einer anderen Haltung ranzugehen. Und gleichzeitig sind wir im Spannungsfeld ja immer wieder, wenn wir musikalisch, künstlerisch agieren, dass wir ja doch irgendwie, wir wollen ja irgendwo hin. Wir wollen ja, dass sie am Ende das Stück singen können auf der Bühne. Und wie reflektierst du die Frage des Leistungsanspruchs im Spiegel der Leitungsrolle?
Ich will das gar nicht so gegeneinander setzen. Das ist jetzt kein Leistung versus bindungsorientiert. Die Frage ist ja eher auch wieder da, wo setze ich sozusagen, wo verorte ich mich auf diesem Kontinuum zwischen diesen beiden Polen? Wir sind sehr froh, dass heutzutage ein viel größeres Bewusstsein dafür ist, dass die Beziehung ein wichtiger Faktor ist und in unseren Beziehungen zu unseren Kindern. Wenn du mich jetzt fragst, wie ich zum Leistungsanspruch stehe, dann empfinde ich es so und habe die Haltung, dass ich eher erlebe, dass Kinder sehr, sehr gerne etwas gut machen. Wenn ich sehe, mit welcher Freude Kinder irgendwie sprechen lernen, laufen lernen, stolz sind, wenn sie etwas erarbeitet haben, das ist so ein hohes Gefühl von Selbstwirksamkeit, wenn man sich selbst etwas erarbeitet hat und es dann kann. Das heißt, Leistung an sich, das ist so in Verruf gekommen, ist etwas unglaublich Schönes. Und auch in etwas besser werden, so Unwägbarkeiten eben aushalten, Probleme, so eine harte Nuss knacken. Das macht Kindern so Freude. Deswegen gibt's ja diese ganzen Knobelspiele, wo sie durch endlos irgendwie Schwierigkeiten durchgehen. Und wenn sie es dann geknackt haben, dann ist es einfach nur schön. Auch die Lust, und das finde ich auch so in der Verantwortung von Leitungspersonen, neue Erfahrungen zu ermöglichen. Das ist auch etwas Schönes, wenn es nicht immer alles beim Alten bleiben muss, sondern dass man auch sagt, komm, hier ist Neuland. Was kannst du hier erleben? Das kann auch wunderschön sein. Und jetzt ist die Frage, immer im Abgleich natürlich. Sollen die Kinder für mich diese Leistung erbringen? Oder dient es etwa den Kindern? Also das ist entscheidend. für wen wird hier geleistet? Dient es zu meiner eigenen Erhöhung, damit wir dieses Konzert hier machen? Aber es geht eigentlich völlig an der Lebensrealität der Kinder vorbei. Oder sehe ich eine Entwicklungsaufgabe, die die Kinder lösen können in diesem Stück zum Beispiel? Und das dient den Kindern. Es gibt so einen Begriff, der heißt, als Eltern geht es darum, sozusagen einen Abgleich zu schaffen von dem Enfant rêvé, also dem erträumten Kind, hin zum tatsächlichen realen Kind. Ne? Das ist einfach ein ständiger Abgleich. Und ich habe den Begriff einfach übertragen, also den erträumten Chor und wie sieht aber die Realität aus. Und wir als Chorleiter und Chorleiterinnen müssen uns immer wieder mit unserer Utopie beschäftigen. Was erträume ich mir? Was soll der Chor können? Wie sieht die Realität aus? Und wo liegt, also was ist so dazwischen? Wie komme ich da vielleicht hin? Aber was ist auch einfach unrealistisch? Und wo muss ich einfach sagen, nee, da möchte ich etwas von den Kindern, was die gar nicht brauchen und nicht wollen, sondern das hat mit mir zu tun.
Ja, erstmal freue ich mich über unser Gespräch und die vielen Themen, die sich aufgemacht haben. Und was ja auch jetzt immer wieder gekommen ist, ist diese Bedeutung der Selbstreflexion. Also das, wie wichtig es ist, dass wir immer wieder auch darüber reflektieren, warum tun wir, was wir tun, warum verhalten wir uns so, wie wir uns verhalten, was sind unsere Reaktionsmuster und wie gehen wir verantwortungsvoll um in Bezug auf die Gruppe, die eigentlich wirklich vor uns sitzt. Und ich glaube, das ist ja Teil deiner Arbeit, die du auch machst mit Menschen, die in Leitungsaufgaben sind, in musikalischen Leitungsaufgaben, mit denen zu arbeiten und zu reflektieren. Vielleicht sagst du einmal was dazu, was tust du da eigentlich und auch vielleicht mit welchen Themen kann man zu dir kommen, wie kann man sich vielleicht auch mit dir verbinden?
Also ich habe natürlich jetzt das Glück, dass ich Ausbildungen habe in beiden Professionen. Also ich bin Chorleiterin und ich bin Psychologin und ich habe das Glück, dass dadurch eben so ein breites Spektrum an verschiedenen Beratungsformen anbieten zu können. Das heißt, ich bin da frei und kann schauen, was die ChorleiterInnen, die zu mir kommen, was die brauchen. Also das fängt an von Einzelsupervision oder Gruppensupervision. Da ist jetzt im Sommer, nach dem Sommer hat eine Supervisionsgruppe gestartet. Wir treffen uns online alle 3 Wochen und das ist ein ganz, ganz schönes Format, wo einfach Expertinnen und Experten sitzen. Sind tolle ChorleiterInnen. Das ist wie so eine berufliche Beratung, also eine Qualitätssicherung. Also das sind natürlich alles Leute, die ich schon in Fortbildung, auch die Überfortbildungen kennengelernt habe. Das ist schon das Klientel, die sich schon interessieren und die einfach immer wieder sagen, ich habe da jetzt gerade ein großes Projekt, das steht an und wir unterhalten uns, wie das sozusagen gut geplant werden kann. Jeder bringt immer so einen Fall mit. Und manchmal hat man auch nichts und stellt nur das eigene Wissen zur Verfügung. Also das ist zum Beispiel ein ganz tolles Format. Also ich kann von Supervision hin jetzt zu so Einzel- und Gruppensupervision dann auch übergehen in einzelpsychologische Beratung machen. Und ich glaube, das empfinde ich auch als sehr hilfreich, dass ich eben so diese Grenzen, ab wann wird es eigentlich vielleicht auch ungesund oder wann ist es auch was Tiefergehendes, was besprochen werden muss. Das braucht dann einen intimeren Rahmen und da braucht es dann den psychologischen Background, der dann wirklich auch hilfreich sein kann. Mir fällt auch noch ein, also es gibt auch Chöre, das war jetzt auch ein paar Mal der Fall, dass ich zu Chören gekommen bin und wir dann so einen Zukunftstag machen. Da geht es dann um Themen zum Beispiel, der Chor überaltert. Wir haben aber einen Leistungsanspruch. Wir sind Kammerchor XY und wir wollen das und das machen. Wir sind schon so lange zusammen, wir sind wie eine Familie, aber jetzt muss irgendwie frischer Wind her. Wie können die Alten Abschied nehmen? Ne? Wir können die ja nicht einfach rausschmeißen. Da gibt's dann so viel Verletztheit und ich werde hier rausgedrängt und ich habe aber den Chor mitgegründet und so weiter. Und dass man über sowas zum Beispiel nachdenkt. Oder wie generieren wir Nachwuchs? Solche Themen, das macht auch große Freude.
Ja, das klingt total spannend. Also was du jetzt beschreibst, diese Zukunftstag für Chöre, ist ja eigentlich auch was Präventives. Also zu sagen eben, hier gibt es eine einen Konflikt oder eine Störung. Da schauen wir schon mal hin, bevor es die große Krise gibt und dann ein Riesendrama, wie der Chor dann auseinanderfällt oder so. Ja. Ja, ich glaube, wir haben sehr viele Themen umrissen und gleichzeitig wieder gemerkt, dass dieses Thema so breit und so vielfältig ist, dass man eigentlich in jede Richtung noch weiter reingehen möchte und reinspringen möchte. Also ich glaube, wir müssen uns einfach nochmal treffen für noch eine Folge. Aber ich freue mich total, dass du heute hier warst. Und ansonsten erstmal vielen Dank für deine Zeit und für das schöne Gespräch.
Vielen Dank, Gudrun. Es war ein sehr schönes Gespräch.
Ich hoffe, du konntest etwas für dich aus diesem Gespräch mitnehmen. Und wenn du mehr über Eva Späth erfahren möchtest oder dich vielleicht auch für die Supervisionsangebote interessierst, dann findest du den Link zu ihrer Website in den Shownotes. Eva schreibt außerdem gerade an einem Buch über die Psychologie des Dirigierens, das 2026 beim Karus Verlag herauskommt. Also merk dir doch schon mal den Titel, dass du den gleich erwerben kannst, wenn das Buch herauskommt. Außerdem verlinke ich dir noch in den Shownotes den Blogartikel Chorsing im Spannungsfeld zwischen Individualität und Gemeinschaft, den Eva Späth und ich zusammen geschrieben haben und wo einige der Themen, über die wir heute sprechen, nochmal näher drauf eingegangen wird. Wenn du dich für das Symposium Junge Stimmen 2025 anmelden möchtest, dann kannst du dich ab sofort unverbindlich auf die Warteliste setzen lassen. Dann kriegst du als Erste Bescheid, wenn die Anmeldung freigeschaltet ist. In diesem Sinne, keep on singing und bis bald, Gudrun.